Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Die Saison ist vorbei und wir reden heute nochmal über den Teufel im Detail. Ein kleiner Reim zu Beginn. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Mein Name ist David und mein Gegenüber. Er ist ein echter Kenner, der den FCK in- und auswendig kennt, der es auf den Betze geht, seit er 14 ist. Er verfolgt ihn seit Jahren und trägt ihn tief im Herzen. Er ist ein ausgewiesener Taktikexperte. Und keine Sorge, Sebi ist auch dabei. Denn wir begrüßen heute unseren Gast. Und bevor wir zu Sebi kommen, will ich dir, lieber Erik Scherer, sehr danken, dass du bei uns bist. Ihr kennt ihn alle als Autor bei der Betze Brennt, als freier Journalist, der schon seit Jahr und Tag über den FCK schreibt. Schönen guten Abend, lieber Erik.
Guten Abend, ihr zwei. Hallo.
Und ja, keine Sorge, Sebi ist auch dabei. Hallo, Sebastian.
Hallo, David. Ja. Randbemerkung, aber auch ich bin da. Aber cool ist, dass Erik da ist. Da freue ich mich sehr.
Wir haben uns gerade schon im Vorgespräch ein bisschen verquatscht und haben von alten Zeiten geschwelgt. Erik hat von FCK-Spielen erzählt, von denen ich ehrlich gesagt noch nie was gehört hatte vorher. Er ist ein paar Tage älter als wir beide und macht auch schon deutlich länger das, was wir schon seit einem Jahr machen, nämlich über den FCK schreiben, über die Strategie, über die Taktik des FCK schreiben. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie hat der FCK diese Saison gespielt? Was haben wir diese Saison gesehen? Wie hat sich der Trainerwechsel ausgewirkt? Und vor allen Dingen, sind wir zufrieden mit dem, was wir jetzt am Ende stehen haben, nämlich Platz 7. Wir nehmen auf am Dienstag, dem 27.05. Es ist 20.08 Uhr. Das heißt, das Relegationsspiel zwischen Saarbrücken und Braunschweig läuft, glaube ich, jetzt gerade oder wird es gleich angepfiffen. Wir wissen also noch nicht, ob wir nächste Saison zu unseren Freunden aus dem Saarland fahren dürfen. Wir dürfen auf jeden Fall nach Elversberg ins Saarland fahren. Wie habt ihr das Spiel gestern gesehen, bevor wir zum FCK kommen? Freut ihr euch, dass wir gegen Elversberg antreten müssen nächste Saison? Oder wäre euch Heidenheim lieber gewesen, Erik?
Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es wieder Elversberg ist. Ich denke, also ich habe das sehr bewundert, was Elversberg diese Saison macht, aber auch schon die letzten Jahre macht. Ist auch ein Verein, von dem wir, glaube ich, mehr lernen können, als wir das, glaube ich, wahrhaben wollen. Wie man aber heute gehört habt oder wie es jetzt ziemlich sicher ist, werden sie ihren Trainer jetzt verlieren. Horst Steffen wird wohl nach Bremen gehen. Das tut mir ein bisschen leid für die Elf. Und, aber ich glaube einfach die Stadt, das ganze Umfeld und so, das in der Bundesliga, ich denke, die hätten sich da ein bisschen übernommen und es ist wohl besser so, wenn sie in der zweiten Liga bleiben. Und ja, wünsche ihnen aber alles Gute. Wie gesagt, es ist toll, wie die mit wenigen Mitteln einfach eine gute Arbeit machen seit Jahren. Muss man als Sportsmann einfach anerkennen.
Sehe ich auch so. Also ich glaube, ist auch für den FCK für nächste Saison vielleicht der leichtere Sparringspartner Elversberg als Heidenheim. Heidenheim hat schon einen sehr guten Kader und ist jetzt wirklich in dieser Erstligasaison, wo sie jetzt ja auch international gespielt haben, so ein bisschen diesem Fluch des Erfolgs erlegen, was ja häufig passiert, wenn, das kennt man aus Freiburg ganz gut, diese Situation, dass man sich in der ersten Saison oder in einer Saison, in einer guten Saison für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und dass dann irgendwie die Liga so nebenher läuft. Am Ende der Saison gehen so ein bisschen die Ziele und damit auch die Luft aus. Den Effekt hatte man in Heidenheim, aber ich glaube, insgesamt hat Heidenheim schon mehr Substanz als Elversberg, was jetzt die Spieler angeht. Elversbergs Erfolg ist definitiv zu wertschätzen. Das, was Horst Steffen da geleistet hat, ist enorm. Jetzt über diese Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er da war, aber schon einige, da wirklich von unten hoch geschafft hat. Das ist wirklich aller Ehren wert. Aber in dieser Saison und auch in der letzten Saison ist ja auch dieses Erfolgsmodell Laie bei Elversberg eines, was wirklich eingezahlt hat auf den Erfolg. Jetzt mit Aslani, um mal vorneweg zu nennen, einfach den Top-Stürmer in ihren Reihen, der ja auch geliehen ist, wahrscheinlich den Verein wieder verlassen wird.
Ja, wird er. Der ist verabschiedet.
Genau. Und von daher, ja, also ich glaube, substanzmäßig hätte es Elversberg in der ersten Liga schwer gehabt. Das wäre für die erste Liga schade gewesen, weil ich finde, dass eine ausgeglichene erste Liga die Spannung hebt in ohnehin schon etwas weniger attraktiven Paarungen wie Wolfsburg gegen Hoffenheim. Dann, wenn noch Elversberg dazu rückt, nichts gegen Elversberg, aber ist jetzt die Begeisterung vielleicht auch nicht ganz so groß. Gut, Heidenheim bringt jetzt auch nicht die Mega-Fanbase mit, aber also ich bin damit eigentlich ganz zufrieden und glaube, dass mit Elversberg nächste Saison eine Mannschaft da ist, die in einem ähnlichen fußballerischen Leistungsniveau wie der FCK sein kann, und Heidenheim hätte wahrscheinlich mehr Qualität mit runtergebracht und damit die erste Liga geschwächt und die zweite aufgewertet. Meine Position.
Also ich hätte ja lieber gegen Heidenheim gespielt,
okay.
aber nicht in der zweiten Liga, sondern in der ersten Liga. Daraus ist ja nun aber nichts geworden, was mich zur großen Frage bringt, Freunde. Seid ihr zufrieden mit dieser Saison? Ich fange vielleicht mal an. Sebi und ich haben uns vorhin schon kurz darüber unterhalten. Ich bin zwiegespalten. Ich finde, wir haben in dieser Saison einen komplett anderen FCK gesehen, als wir in der Vorsaison gesehen haben. Vor allen Dingen einen komplett anderen, als wir ihn unter Friedhelm Funkel gesehen haben. Zum Glück, Klammer zu. Wenn du mir vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gesagt hättest, ey, der Betze wird am Ende Siebter, hätten wir alle gesagt, ja geil, nehmen wir. Aber so nach dem Verlauf der Saison, ne, ich erinnere daran, dass wir mit einem Sieg gegen Köln am 18. Spieltag, 17. Spieltag hätten Herbstmeister werden können, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt am Ende sind wir dann doch relativ chancenlos, irgendwie weit weg vom Aufstieg. Das muss ich ehrlich sagen, enttäuscht mich dann doch ein bisschen. Erik, wie geht's dir?
Naja, das mit dem Zwiegespalten kann ich aufgreifen. Ich würde da den Bogen nur ein bisschen weiter spannen. Man muss jetzt sehen, es war jetzt das fünfte Jahr nach der Stunde Null, praktisch nach der Wiedergeburt durch die nach der Insolvenz. Wenn man jetzt das mal zusammenfasst, muss man sagen, man hat 4 Jahre von diesen 5 konnte man jedes Jahr einen Schritt nach vorne machen. Auch von den reinen Punkten her, von den Ergebnissen her, war dieses Jahr auch ein Schritt nach vorne. Man hat eigentlich jedes Jahr 4 Jahre, nur letztes in der vergangenen Saison spielte man dann wieder mal gegen den Abstieg. Das ist aber, wenn man die Entwicklung insgesamt sieht, ist es so, also dass es eigentlich mehr ein Stillstand war. Man ist ja nicht abgestiegen, aber man konnte sich auch nicht weiterentwickeln letzte Saison. Aber das ist, du kannst nicht 5 oder über 10 Jahre einen Verein kontinuierlich weiterentwickeln, dass er jedes Jahr einen Schritt nach vorne macht. Insofern ist dieses eine Jahr zu verschmerzen, weil du verlierst immer deine 1, 2 besten Spieler am Ende der Saison, weil sie weggekauft werden. Du hast immer deine Leihspieler, du hast dann immer die Leute, die du abgibst, dann hast du halt in Lautern immer diese Trainerwechsel, die dazu führen, dass dann auch wieder Spieler gehen und kommen. Von daher kann man da zufrieden sein nach 5 Jahren. In 4 ging es immer einen Schritt vorwärts, in einem ist man mal stehen geblieben. Das ist also insofern eigentlich gut. Insofern kann man die Saison als gut abhaken. Was die Saison halt leider, du hast halt eben schon angesprochen, auch gezeigt hat, der Verein überhitzt nach wie vor zu schnell. Es gab wieder mal eine Trainerentlassung, weil man nicht die Nerven gehabt hat, mit einem Trainer auch mal durch eine Talsohle zu gehen. Das ist seit Jahren das Problem von diesem Verein. Und solange man das nicht in den Griff kriegt, bin ich halt auch skeptisch, dass man da halt auch den großen fußballerischen Umschwung, den man ja da anstrebt, wie gesagt, der hat in Ansätzen, das habe ich auch so gesehen, stattgefunden, aber man konnte es dann nicht weiterführen. Und jetzt ist man jetzt wieder an einem Punkt, wo man sich erstmal wieder neu ordnet, wo jetzt wieder mal Umbruch ist und so. Wie gesagt, das hat mir dann nicht so gefallen, dass es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, hat mich dann schlussendlich nicht so enttäuscht, weil es war eine Saison, in der eigentlich keine Mannschaften aus der oberen, also alles, was in der oberen Tabellenhälfte gespielt hat, hat eigentlich keiner hat zu Kontinuität gefunden. Es war ein riesen Roulette-Spiel diese ganze Saison und so ist das halt beim Roulette. Am Ende ist die Kugel dann halt auf schwarz gerollt und nicht auf rot und deswegen ist der FCK nicht aufgestiegen.
Deswegen. Das heißt, du hättest Markus Anfang nicht rausgeworfen?
Nein. Sie haben mich dann, aber deswegen, das werdet ihr in der Stunde jetzt erleben, bei mir gibt's nie so schwarz und weiß, es ist immer nur hellgrau und dunkelgrau. Es kann auch Gründe gegeben haben, die dafür gesprochen haben, die wir nicht kennen. Außerdem haben sie mich dann ja wieder gecatcht, indem sie Thorsten Lieberknecht nicht zum Trainer gemacht haben. Das ist halt ein Typ, den ich mir seit 15 Jahren wünsche. Und von daher bin ich dann auch wieder besänftigt. Aber du hast ja schon gesagt, es ist ein Zwiespalt.
Die Frage wäre ja auch gewesen, hätte man Markus Anfang rausgeschmissen, wenn es die Option auf Lieberknecht nicht gegeben hätte? Also ob man dann sozusagen die Saison einfach ausklingen lässt und weiß, okay, man muss die vielleicht jetzt im Saisonende nochmal neu gesteckten Ziele aufgrund der Situation in der zweiten Liga, in der gesamten Liga, muss man jetzt verwerfen, geht aber mit Markus Anfang in die Sommerpause. Er hat ja auch dann irgendwie um seinen Wechsel, um seinen Rausschmiss herum so ein bisschen, habe ich zumindest irgendwie am Rande mitbekommen, so ein Rauschen, dass er auch im Sommer dann den Verein verlassen wollen würde. Dass er die Perspektive nicht für sich selber in Lautern sieht. Hätte man, glaube ich, Lieberknecht nicht bekommen, wäre das nicht passiert. Das ist auch das, was ich ein bisschen so, hatten wir es ja auch schon von David in unseren letzten Episoden. Mir ist da ein Stück weit zu viel Opportunismus drin in den Entscheidungen, ein bisschen zu viel aus dem Bauch raus, zu erratisch. Das haben wir schon gesehen, als wir damals Marco Antwerpen für die zwei letzten Relegationsspiele, wo ja schon sicher war, okay, die hat man sich erfightet, dann mit Dirk Schuster dann ersetzt hat, der im Prinzip auch selbst gesagt hat, er hat da eigentlich überhaupt gar keinen Anteil dran gehabt. Er saß einfach bei zwei Spielen mit auf der Bank und hat den Aufstieg begleitet. Funkel-Style, jetzt wie in Köln. Aber im Endeffekt muss man das ja auch so ein bisschen rahmen. Und für mich ist da, also ich verstehe den, was mir gefällt ist, dass Thomas Heng schon so auch in der ganzen Kommunikation so diesen Leistungsgedanken nach vorne stellt und sagt, hey, wir müssen jetzt endlich wieder sozusagen diesen Leistungssport betreiben und jeder muss immer gewinnen und Stillstand ist Rückschritt und da muss sozusagen jeder immer alles reinschmeißen in die Waagschale. Aber das heißt meiner Meinung nach nicht, dass man so schnell Personalentscheidungen treffen muss. Vor allem, wenn man, und lass mich den Satz noch abbinden, bitte David, vor der Saison Ziele ausruft, die ganz klar erfüllt worden sind, eine spielerische Weiterentwicklung, ich finde, das haben wir gesehen, nicht jetzt die Neuerfindung des Rades, aber es ist schon ein anderer Fußball, als wir in den vergangenen Saisons gesehen haben, unter Markus Anfang versucht worden zu implementieren in eine Mannschaft, die das vorher so nicht gespielt hat. Da hat es eine Weiterentwicklung gegeben. Und noch ganz kurz, dann gebe ich das Wort an dich, David. Wenn wir nochmal die letzten zwei Saisons betrachten, also die vergangene und die davor, bisschen überspitzt formuliert, wir sind sozusagen die vorletzte Saison Platz 13 eingelaufen mit 39 Punkten. Das war die schwierige Situation mit Pokalfinale. Diese Saison haben wir Platz 7 mit 53 Punkten. Und wenn wir diese Entwicklung linear weiterzeichnen, landen wir nächste Saison auf Platz 1 mit 67 Punkten.
Ja, genau so, genau so funktioniert das auch. Ja. So.
Reine Mathematik.
Ja, es ist ganz klar, es ist eine lineare Entwicklung nach oben. Da ist nichts dran zu rütteln.
Also ich will hier in zwei Sachen gleich widersprechen, Sevi, und das gerne dann auch mit euch diskutieren. Zum einen, diese spielerische Weiterentwicklung, die haben wir am Anfang der Saison gesehen und in der Hinrunde gesehen, am Ende aber halt einfach wirklich nicht mehr. Das haben wir auch bei uns im Podcast ja auch tief und breit auch analysiert, dass da auch spielerisch dann wirklich auch noch wenig ging in den letzten Spielen mit Markus Anfang. Das Nürnberg-Spiel, was ein komplettes Freak-Spiel war, möchte ich hier mal wirklich ausklammern. Das war einfach, also das war ganz merkwürdig. Mhm. So, das ist eine. Und das zweite ist das Kommunikative, was du gerade gesagt hast, was jetzt so gut gefällt, mit Leistungsgedanken hervorheben. Das gefällt mir prinzipiell auch. Ich bin generell ein Freund davon, einfach zu sagen, wir wollen lieber Spiele gewinnen, als wir wollen sie nicht verlieren. Mhm. Ne? Und ich kann auch diese Tiefgestapel nicht leiden. Mhm. Ich erinnere da immer gerne an Jürgen Klopp. Wenn Dortmund damals mit 25 Punkten Vorsprung auf Platz 1 gestanden hätte, hätte er immer noch gesagt, der FC Bayern ist Favorit. Das finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Was ich aber auch furchtbar finde, ist die Kommunikation, die der Verein zuletzt dann auch geführt hat. So, ne? Ich finde, ne? Ich finde es, das haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, besprochen, wenn Markus Anfang sich nach einem wirklich räudigen Spiel in Braunschweig hinstellt und sagt, ja, ich habe 9 Defensivspieler aufgeboten, weil wir gerne mit 0-0 in die Pause gehen wollen würden. Ich erinnere daran, Braunschweig spielt gerade Relegation gegen den Abstieg. Das finde ich schon wirklich schwierig, wenn du oben in der Tabelle stehst, egal wie gut oder schlecht wir vorher gespielt haben. Das ist das Erste. Und das Zweite finde ich, dann schmeißt man Markus Anfang raus und redet 30 Spieltage, 31 Spieltage nicht von Aufstieg und auf einmal heißt es, natürlich wollen wir aufsteigen. Und natürlich wollen wir 3 Spiele gewinnen. Und natürlich wollen wir ein Endspiel haben in Köln. Das passt nicht zusammen. Da wünsche ich mir eine bessere Kommunikationsstrategie. Und dadurch, glaube ich, kannst du auch ganz viel Druck, der dann vielleicht auch von außen kommt, dann einfach von vornherein schon abräumen. Diese Geschichte mit Schalke im Übrigen, ich halte das für eine riesige Ente.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass Markus Anfang nächste Saison in Schalke auf der Trainerbank sitzt. Und es kann doch auch kein Zufall sein, dass das genau in diesem Augenblick an die Öffentlichkeit kommt. Also ich würde, meine These, ich kann es nicht beweisen, das wurde durchgesteckt. Da wurde einfach irgendwas durchgesteckt.
Ja gut, ist Spekulation.
Ist Spekulation.
Oder Erik, weißt du mehr?
Das ist ja das Problem, man weiß es nicht, man hört halt viel und wenn man einen Podcast macht, der ja irgendwie journalistisch auch korrekt sein will, weiß man nie, was soll man jetzt an Gerüchten jetzt hier noch reinbringen und was nicht. Es ist halt immer eine schwierige Sache. Also im Prinzip sehe ich, also was man sagen kann, also ich habe vorhin gesagt, der Verein überhitzt immer noch so schnell. Dazu gehört auch, was ihr eben angesprochen habt, es ist wieder diese Saison geschehen, was ja mal ein paar Jahre jetzt nicht geschehen ist, dass halt wieder einfach zu viel durchgesteckt wird. Du hast die Schalke-Geschichte erwähnt, aber auch alleine, wenn man den Tag nimmt, an dem Markus Anfang entlassen worden ist, was da immer an Wasserstandsmeldungen durchgedrungen ist. Da war Anfang mal entlassen, dann ist er doch wieder, es wird einfach wieder zu viel durchgesteckt, es wird Unruhe gestiftet. Auch, dass diese Sache Ache nach Köln dann vor dem Köln-Spiel wieder hochgekocht wird und so. Da stimmt wieder was nicht. Da ist in der Kommunikation ein Problem. Was David eben noch gesagt hat, möchte ich halt auch kurz aufgreifen. Wie gesagt, es ist nichts schwarz oder weiß bei mir. Anfang sehe ich auch so, hat da auch einen Fehler gemacht, als er nach dem Braunschweig-Spiel drauf bestanden hat, dass es immer noch eine tolle Saison ist. Das kann man ihm sicherlich auch vorwerfen. Und ja, er hat es ein bisschen sehr schön geredet. Was ich dann aber auch sagen muss, dass die letzten Spiele so grottig waren, also man muss es halt sehen, es ist halt wirklich die ganze Saison immer so ein Auf und Ab gewesen. Ich sehe das halt immer mehr so in Phasen, diese Spiele. Also ich fand 2 Spiele richtig grottig, das war wie gesagt Braunschweig und das war Magdeburg, das war mir insgesamt zu wenig. Alle anderen Spiele hatten auch ihre Phasen, wo es hätte können besser laufen. Du hast vorhin ein erratisches Spiel angesprochen, das wäre Nürnberg gewesen. Das habe ich auch so gesehen, das hätte jederzeit auch anders ausgehen können. Aber da waren noch andere Spiele, da war zum Beispiel Paderborn. Da war halt auch wieder eine schlimme Viertelstunde, in der man 3-0 zurückliegt. Aber da waren aber auch Phasen, wo man stark gespielt hat. Und schlussendlich, wenn man sich die Schiedsrichterleistung inklusive der Kölner Keller, was die sich geleistet haben, ansieht, die hätten das Spiel auch auswürfeln können. Das hätte man nicht spielen müssen. Also so, was die sich in diesen 90 Minuten, diese 8 Tore, da kann man über 6, kann man, die 6 ungefähr haben die Schiedsrichter entschieden und nicht die Spieler. Also das war auch, und so gibt es einige Geschichten und ja, auch so was, man muss auch sehen, die 4 Spiele, mit denen man ins Jahr gestartet ist, die man gewonnen hat, die dann ja auch dazu geführt hat, dass man wieder diese Aufstiegsträume geträumt hat, die waren aber auch nicht alle souverän gewonnen. Man hätte auch gegen Münster hätte man nicht gewinnen oder hätte man zumindest einen Punkt abgeben können. Das war haarscharf. Noch nicht mal gegen Ulm hat man wirklich überzeugend über 90 Minuten den Dreier heimgebracht. Also wie gesagt, es war eine Saison, da ging so viel spitz auf Knopf. Aber auch die anderen haben ja zu keiner Kontinuität gefunden. Und wie gesagt, man hätte einfach besser die Nerven behalten müssen und sich einfach sagen müssen, da geht im Moment nicht mehr.
Ja, sehe ich auch so. ja, also es ist grundsätzlich richtig. Dennoch bleibe ich bei meiner Position zu sagen, für mich, wir hatten vorhin das Thema Kontinuität und was macht sozusagen den Erfolg von der Mannschaft aus? Und wenn wir uns jetzt Beispiele anschauen wie Heidenheim, wie Elversberg, wie auch Freiburg, die von den Möglichkeiten noch kleiner sind als wir, also von den Rahmenbedingungen definitiv oder lange Zeit kleiner waren, Freiburg mittlerweile rausgewachsen so ein bisschen, aber ja, ich sag mal, was die ganze Fanbindung und so angeht, sind wir da glaube ich schon nochmal auf einem vergleichbaren und ähnlichen Niveau. Die haben es natürlich die haben natürlich auch in solchen Phasen, in denen dann es mal unruhig wurde, und da gebe ich dir recht, Erik, es gab diese Phasen innerhalb der Spiele, es gab diese Phasen über die Saison, wo man gemerkt hat, da ist noch keine Mannschaft, die wirklich gefestigt oben sich rein spielen kann. Da ist noch zu viel im Argen, da sind noch zu viele, ich sag mal, Spieler auch noch unter ihren Leistungsmöglichkeiten. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber wenn du dann halt auch nicht die Kontinuität hältst auf der Trainerposition, dann kann meiner Meinung nach so etwas nur Stückwerk sein. Das sieht man auch meiner Meinung nach in der Kaderzusammenstellung. Wir sehen einen Kader, der unter jetzt mittlerweile, glaube ich, 6 oder 7 Trainern Stück für Stück aufgebaut worden ist und in denen es Fragmente aus unterschiedlichen Spielansätzen, aus unterschiedlichen Spielvorstellungen gibt, die einfach noch nicht so wirklich zusammenfinden. Wo sich niemand auch auf dem Platz gefunden hat, der, ich sage jetzt mal, als verlängerten Arm des Trainers die Idee des Trainers auf den Platz bringen konnte und auch kein Trainer es geschafft hat, in diese Rolle reinzukommen. Auch nicht ein Markus Anfang mit seiner Erfahrung und mit seinem doch sehr, ich sag mal, selbstsicheren Auftreten, dieser Mannschaft so ein bisschen diese Unsicherheit zu nehmen. Und oft waren es ja diese Momente, wo das Spiel gekippt ist oder wo die Phasen in dem Spiel schlecht waren, wo man gemerkt hat, diese Mannschaft ist verunsichert. Sie brauchen jemanden, der sie leitet, der sie ein bisschen anführt. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht entstehen kann, wenn man eine Mannschaft nicht langfristig um 1, 2, 3 Spielersäulen sozusagen herum aufbaut. Und das kann gar nicht stattfinden, wenn man mit 5 verschiedenen Trainern in 3 Jahren arbeitet, die alle einen unterschiedlichen Fußball spielen lassen wollen, an die natürlich dann auch die Transferstrategie angepasst wird. Dann holt man Außenspieler, dann stellt man aber so um, dass man im Prinzip gar keine Außen mehr hat, dann also gar keine offensiven Außen mehr hat, sondern eher über die Schienenspieler die Breite des Spielfeldes dann bedienen will. Dann hat man aber nicht die Schienenspieler, also die Links- und Rechtsverteidiger, die dann halt wirklich diese Breite auch nach vorne vortragen können, die das sozusagen diese Rolle auch ausfüllen können. Ich meine, es ist kein Wunder, dass wir jetzt mit Florian Kleinhansel links und wer ist unser zweiter Linksverteidiger? Nominell? Erik Beckesser. Und dann spielt Redondo und rechts haben wir die ganze Saison irgendwie so eine Mischung gehabt aus Jan Jamra und Jean Zimmer und dann spielt Frank Ronstadt. Also das ist halt die letzten Spiele, das ist halt irgendwie. Ja, da merkt man, es ist in dem Kader ist ganz viel Unterschiedliches, das so nicht zusammenpasst und was über die ganze Saison keine Balance gefunden hat, um kontinuierlich erfolgreich zu sein. Und das kann dann auch kein Trainer einfach so in 10 Monaten ändern, sondern da muss wirklich ein mittelfristiger Plan her. Und zu einem mittelfristigen Plan gehört auch mal ein Rückschritt. Und da gehört auch mal eine Talsohle dazu. Und erfolgreiche Vereine zeichnen sich dadurch aus, dass sie das aushalten. Und diese Saison wäre meiner Meinung nach eine Saison gewesen, in der man das hätte aushalten können. Unser Ziel war eine sorgenfreie Saison. Wir hatten für uns, David, ausgerufen vor dieser Saison, ein einstelliger Tabellenplatz wäre cool. Wir könnten auch mit einer ruhigen Saison auf Platz 10, 11, 12 leben. Alles gut. Das haben wir übertroffen. Und trotzdem ist diese Unzufriedenheit da aufgrund der schwachen Umstände um uns herum. Aber ich finde, wir müssen auf uns gucken. Und wir müssen sozusagen gucken, was können wir ändern als Verein? Was können wir machen, damit wir erfolgreich sind? Und nicht, wie ist die Situation außenrum und wie müssen wir möglichst schnell darauf aus dem Bauch heraus auch reagieren? Ich finde, das ist ein reagierendes Handeln und Reaktion ist kein guter Ratgeber für Fortschritt. Wenn du nachhaltig was implementieren willst, musst du agieren und nicht reagieren auf die Umstände.
Total, total richtig, widerspreche ich gar nicht, aber Fußball passiert halt nun mal nicht im luftleeren Raum. Ja. So, ne? Und wenn wir wenn Anfang zum Zeitpunkt seines Rauswurfes, wenn wir da 11., 12. gewesen wären und es wäre nach oben, nach unten nichts mehr gegangen, wäre er wahrscheinlich nicht geflogen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass er nur geflogen, also das ist auch wieder eine Vermutung nur von mir. So, der ist dann letztlich, weil eben die anderen auch so schwach waren, weil es nach oben noch was ging und weil Thorsten Lieberknecht mutmaßlich gerade frei war. Mhm. Anders wär da vielleicht gar nichts passiert. These. Man weiß es nicht. Ich kann es nicht beweisen. So, aber worauf ich hinaus wollte, es passiert halt nun mal nicht im luftleeren Raum. Und wenn du am Anfang der Saison sagst, wir wollen 15. werden, stehst aber nach 30 Spieltagen auf Platz 1, dann kannst du auch nicht sagen, es ist eine gute Saison, wenn wir nur noch Vierter werden.
Das stimmt, aber es also ist ja auch kein...
Ich überspitze jetzt so,
logisch. Das stimmt, aber es ist auch kein Grund, einen Trainer rauszuschmeißen.
Ich bin immer noch zwiegespalten. Mir geht's wie Erik. Ich freue mich total, dass dass wir jetzt diesen Trainer haben, dass Thorsten Lieberknecht ist endlich auf dem Besten gelandet ist. Andererseits gebe ich hier natürlich recht, dass das dann auch irgendwie auch in der Außenwirkung auch ungünstig ist und dass ich hier bei der Arbeit auch ständig darauf angesprochen werde von Leuten, die nichts mit dem FCK zu tun haben. Klaro. Aber trotzdem, es ist halt, ne, die Chance aufzusteigen war eben zu diesem Zeitpunkt noch da. Mhm. Und die Überzeugung, dass Anfang geschafft, offenbar nicht mehr. Und dann finde ich schon, dass man dann, man muss das nicht gut finden. Aber ich kann den Gedankengang zumindest verstehen. Insofern weiß ich nicht, ob das wirklich so erratisch aus dem Bauch heraus war, wie du das vermutest. Aber wir spekulieren es hier einen ab
gerade. Vielleicht starten wir jetzt ja in die große Lieberknecht-Ära. Wer weiß. Er war sehr lange in Braunschweig.
Ja.
Er war ein paar Jahre in Darmstadt. Ne? Ja. Warum nicht auch ein paar Jahre auf dem Betze?
Das möchte ich sehen. Ist ja kaum vorstellbar. Erik, willst du was zu sagen zu Thorsten Lieberknecht?
Ja, im Prinzip sind wir uns ja einig. Ich würde nur das ein bisschen anders gewichten. Also ich glaube nicht, dass Anfang geflogen ist, weil die alle so scharf auf Lieberknecht waren. Also ich kann dir versichern, die hätten Lieberknecht auch damals bekommen können, als Jeff Saibene geflogen war. Da war er nämlich bei Duisburg gerade freigestellt. Es war mitten in Corona. Jeder saß zu Hause und hat gewartet, dass das Telefon klingelt. Man hätte Thorsten Lieberknecht damals haben können. Und es soll wohl an Einsprüchen von den Investoren gescheitert sein, dass er nicht gekommen ist. Und die Investoren haben sich seitdem nicht so geändert. Und von daher, ich weiß es nicht. Das sage ich immer dazu. Jetzt, wir spekulieren ja in der Tat. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass also so uneingeschränkt, und Thomas Hengen war damals auch schon da, ist also, dass man jetzt wirklich so scharf auf Lieberknecht war, dass man sich gesagt hat, der ist jetzt auf dem Markt und da, mit dem Anfang läuft es gerade nicht, also machen wir jetzt hier den Schnitt. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass man den anderen Punkt, also es waren, die Vereinsführung war einfach schon wieder zu scharf drauf aufzusteigen. Die haben die Chance aufzusteigen als zu reell angesehen. Man muss ja aber auch sagen, diese vier Spiele, die Thorsten Lieberknecht am Ende gehabt hat, er hat ja nach drei Spielen immerhin die Ausgangssituation geschaffen, hat er 7 Punkte geholt. Er hätte eigentlich alle 4 Spiele gewinnen müssen und wir wissen jetzt ja auch, wenn er in den ersten 3 Spielen 9 Punkte geholt hätte, also auch das Karlsruhe-Spiel gewonnen hätte, wäre die Situation am 34. Spieltag auch die gewesen, dass man von anderen abhängig gewesen wäre, bei einem Sieg in Köln noch Dritter zu werden. Also auch diese 4 Siege hätten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht gereicht. Und insofern muss man sagen, dann haben sie ja doch den Lieberknecht zu spät geholt, wenn sie wirklich gedacht haben, der schafft jetzt noch den Aufstieg.
Ja, das habe ich gar nicht so gemeint. Ich glaube, dass halt, ne, dass man am Anfang gezweifelt hat und dann eben gerade direkt die Lösung quasi an der Hand hatte. Das, glaube ich, hat einen Ausschlag gegeben. Das wäre meine These gewesen, dass es vielleicht nicht so schnell gegangen wäre, wenn dann eben nicht gerade ein Trainer zur Verfügung gestanden hätte, der eben dann auch noch ganz gut auf den Betze passt. Dass man jetzt irgendwie, dass das eine Liebesheirat ist, also ehrlich gesagt kann ich mir generell nicht vorstellen, dass Thomas Heng irgendwie Liebesheiraten eingeht auf professioneller Ebene. Nee.
Aber er hat mit Markus Anfang mit so einem Trainer, du redest ja auch stundenlang mit ihm und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male, bevor du so einen holst. Er wusste, dass Markus Anfang ein Trainer ist, der eine Vision hat, der ein Konzept hat von Fußball, das möglicherweise alles ein bisschen zu hoch gegriffen war, aber er hat dieses Konzept gehabt, das hat man ja auch gesehen. Wir konnten ja auch recht am Anfang, als er Trainer war, uns mal mit ihm unterhalten. Er hatte schon seine Vision, wie Fußball zu gehen hat und so. Und das kriegst du ja nicht innerhalb von einer Saison hin. Also wenn du dich gerade am State of the Art des Fußballs orientieren willst, und das hat er ja. Also nur mal so als Beispiel, wenn man jetzt über State of the Art redet, wir haben ja alle mit der Zunge geschnalzt letztes Jahr, als wir Bayer Leverkusen spielen gesehen haben. Xavi Alonso hatte, bevor er diese Traumsaison gespielt hat, hat er schon 9 Monate mit dieser Mannschaft gearbeitet. Und wenn man sich da mal anguckt, was er da gemacht hat, er hat also sich zuerst mal um die Defensivarbeit gekümmert. Bayer hat die ersten Monate unter Alonso haben die das gespielt, was auf dem Betze als Schusterball verpönt war. Die haben auch eigentlich nur versucht, hinten aus einer verstärkten Abwehr rauszuspielen. Der hat sich um Abwehrarbeit gekümmert, der hat Spieler individuell verbessert. Tah und auch Andrich sind unter Alonso dann so gut geworden, wie sie nie vorher waren. Und dann, als diese Aufbauarbeit abgeschlossen war, dann haben die dann diese im Sommer angefangen, diese tolle Saison zu spielen, wo sie ungeschlagen, wo sie Meister geworden sind, also wo es einen Spaß gemacht hat, ihnen zuzuschauen, außer natürlich im DFB-Pokalfinale. Da hätte ich sie gerne schlechter gesehen.
Hm. Also das, ja, ich sorry Erik, wenn ich das so sage, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Ich finde, das ist auch etwas, was man beim FCK gesehen hat. Also Markus Anfang hat das tatsächlich probiert.
Ja,
also,
er hat es probiert, das gebe ich dir doch recht.
Ja, ja, und ich finde, das ist ja, also ich würde mal Xabi Alonso so ein bisschen ausklammern und würde sagen, das ist so ein bisschen so die De Zerbi-Schule. Ja, also wie spiele ich mit Ball? Wie mache ich einen Spielaufbau? Wie verstehen Spieler ihre Positionen, ihre Rollen mit und gegen den Ball und das auch klar zu trennen voneinander? Das ist für mich schon so ein Element gewesen, was wir vorher gar nicht gesehen haben. Diese Variabilität, spiele ich einen 4-2-Aufbau, spiele ich einen 3-2-Aufbau, habe ich den abknickenden Außenverteidiger, Jan Jamra ist ja dann häufig dann der Spieler gewesen. Ich glaube, von dem hat sich Markus Anfang auch viel erwartet, der so ein bisschen zentral abgeknickt ist, dann die andere Kette, die restliche Kette so ein bisschen eingeschoben, dann hat man so einen 3-2-Aufbau. Das war schon taktisch, muss ich sagen, war das, also rein von der Formation, von der taktischen Ausrichtung her, war das die spannendste Saison für mich als Beobachter und auch die interessanteste in der Form, dass man gesehen hat, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er Räume von hinten definiert, wie er Rollen definiert für die einzelnen Spieler. Meiner Meinung nach auch viel in Eigenverantwortung. Ich fand Markus Anfang, so wie ich es wahrgenommen habe, war jetzt kein Coach, der die ganze Zeit irgendwie interveniert hat. So sein In-Game-Coaching war jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht das Schlechteste, aber auch jetzt nicht das wahnsinnig Ausgeprägteste. Der hampelte jetzt nicht die ganze Zeit an der Außenlinie rum. Sehr viel Eigenverantwortung für die Spieler. Und ich glaube, sowas braucht halt Zeit, so wie du sagst. Wir hatten es vorher von Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hatte die ersten, also der hat ja eine Ära geprägt in Borussia Dortmund. Die ersten 2 Saisons waren scheiße unter Jürgen Klopp. Da war ganz viel Müll dabei. So, und das hat man halt einfach ausgehalten, weil man gedacht hat, okay, mit dem können wir langfristig was aufbauen. Ja. Ich habe die Ansätze bei Markus Anfang tatsächlich auch gesehen. Wir haben sie auch besprochen, David.
Ja, absolut.
Und da war eine Idee dahinter, da waren taktische, wenn es auch nur kleine Finessen dabei sind, die State of the Art sind, dass die ganze Liga oder die Top-Teams der zweiten Liga letztes Jahr schon gemacht haben, mit Holstein Kiel und mit St. Pauli, 2 Mannschaften, die sich da ganz ähnlich dran orientiert haben, an diesem De Zerbi-Aufbau. Und auch gegen den Ball, dieses nach vorne direkt abklatschen lassen, über einen dritten Mann in den Raum gehen, in den Druck auch mal reinspielen, ja, da auch mal wirklich mutig sein und so, auch mal ein 1-gegen-1 hinten riskieren. Das habe ich alles gesehen. Das habe ich 2 Saisons vorher nicht gesehen, diese taktisch-strategische Weiterentwicklung der Mannschaft. Deshalb finde ich das aus dieser Perspektive bedauerlich, dass Markus Anfang nicht mehr da ist.
Das, ja, sehe ich genauso. Er hat es versucht und so. Das ist dann in der zweiten. Aber er ist halt da, du bist bei dieser Art von Fußball dann aber auch sehr von der individuellen Klasse deiner Spieler abhängig. Und da muss man halt sagen, da war die Mannschaft halt noch nicht so weit. Die sind in der zweiten, in der Rückrunde ging es auch deswegen bergab, weil halt so ein Unterschiedsspieler wie Jokota hat längst nicht mehr so gut performt wie in der Hinrunde. Das hat viel ausgemacht, gerade wenn du diesen Fußball spielen willst. Ja, das ist jetzt eine Geschichte. Und ja, und dann hat sich halt auch rausgestellt, dass halt auch die Außenposition, die Schienenspieler, halt doch nicht so die Qualität hatten, die du dann gebraucht hättest für dieses Spiel. der hat, weil du vorhin noch Positionsspiel, das hat Markus Anfang ja auch versucht. Und aber du brauchst für Positionsspiel, du brauchst diese variablen Spieler. In der akademischen Sprache nennt man sie polyvalent. Und wenn man dann, gesehen hat, dass dann ein Filip Kalouc, der eine gute Saison gespielt hat, aber der dann zum Teil auch auf Linksaußen aufgetaucht ist, im Rahmen des Positionsspiels, weil man die Räume immer besetzen muss. Und auf Linksaußen hat jetzt der gute Philipp jetzt leider jetzt nicht so die Performance. Und das sind halt alles solche Geschichten. Du musst die Spieler haben, die du, mit denen du das umsetzen kannst. Wenn ein neuer Trainer kommt, muss man ja sagen, kommt ja meistens, wenn er denn im Sommer kommt, was ja beim FCK jetzt nicht so oft der Fall ist, aber Markus Anfang war jetzt mal im Sommer gekommen, aber der hat er ja jetzt auch schon die erste Transferperiode, ist ja auch schon mehr oder weniger ohne ihn gelaufen. Und wie viel Transferperioden muss ein Trainer bekommen, damit er dann auch die Spieler hat, die er sich da vorstellen kann und so. Also alleine das kann schon nicht in einem Jahr passieren. Und das sind halt alles so Gründe, warum Markus Anfang dann halt gescheitert ist beziehungsweise in diese Talsohle geraten ist, die man ihm dann auch nicht dann, mit dem man dann nicht mit ihm durchgehen wollte.
Die Personalie Filip Kalouc übrigens finde ich total interessant, weil der jetzt auch unter Lieberknecht ja auch wieder eine Rolle gespielt hat, die er aus meiner Sicht nicht gut kann. Kalouc ist aus meiner Sicht kein defensiver Mittelfeldspieler, das ist kein Sechser.
Sagt er übrigens von sich selber, er sieht sich selber als Achter. Lieberknecht hat ihn jetzt als Sechser gebracht, als alleiniger Sechser auch. Also ist interessant, also ich weiß nicht, ob er das durchhalten will jetzt in der neuen Saison. Die wollen ja Fabian Kunze holen, soll ja ziemlich sicher sein. Also ich denke, dass die Position dann auch mit Kunze dann das auch gelöst ist.
Gut, aber ich meine, grundsätzlich waren die Spiele unter Lieberknecht ja auch Spiele ohne Mittelfeld. Also von daher glaube ich, da hat man ja ganz viel, also das war ja teilweise vogelwild, was da passiert ist. Das war ja, also da möchte ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, ganz kurz, David, weil wir jetzt gerade an so einem spannenden Punkt sind. Es wurde ja immer gesagt, ja, Markus Anfang, der will Ballbesitzfußball spielen. Mhm. Sehe ich gar nicht. Sehe ich gar nicht so. Ja, ja. Unsere Ballbesitzwerte sind zwar hoch, also wir haben letzte Saison waren wir noch bei 44% im Schnitt, damit waren wir auf Platz 17 ja in der Liga. Diese Saison sind wir mit 50% auf Platz 10, also ziemlich gut im Liga-Mittelfeld. Ja, unser Ballbesitz hat zugenommen, aber ich finde, das ist eine Entwicklung, die man auch bei Christian Tietz gesehen hat, wo man ja auch immer sagt, jo, der spielt den absolut radikalsten Ballbesitzfußball. Der hat seine Spielweise auch angepasst, seine Offensive. Oftmals ist es die Vorbereitung des guten langen Balles. Ja. Was nicht unbedingt bedeutet, dass du jetzt auf Teufel komm raus den Ball unbedingt halten willst. Du willst nur das vertikale Spiel nach vorne möglichst gut vorbereiten. Du willst vorne die Spieler positioniert haben, du willst ins Gegenpressing kommen können auf den zweiten Ball, falls nötig. Und du möchtest den langen Ball nicht blind, sondern gezielt schlagen. Das war ein Element, das habe ich unter Anfang sehr geschätzt. Das war tatsächlich etwas, was wir so nicht hatten. Unter Schuster und unter Funkel. Das war viel mehr Element. Und Filip Kalouc, vielleicht noch mal ganz kurz zu Filip Kalouc. Ich finde auch, dass Markus Anfang versucht hat, Filip Kalouc diese Position zu bauen, die er braucht. Aber er ist, wie Erik ja auch gesagt hat, im Laufe der Saison immer mehr Lückenfüller auf links geworden und viel weniger dieser, ich sag jetzt mal, Box-to-Box-Player im linken zentralen Mittelfeld, der die Wege geht, der den Ball schleppt, mit dem man auch mal einen 1-2-Doppelpass mal spielen kann, der den vertikalen flachen Ball auch mal spielen kann. Aber das lag
der
nicht.
Der auch mal vorne auftaucht.
Ja, das ist aber meiner Meinung nach nicht ausschließlich an Filip Kalouc, sondern an der immer noch sehr großen Schwierigkeit, den ersten Ball aus der Abwehr raus, wenn du jetzt einen gepflegten, nehmen wir mal an, wir haben einen Abstoß und wir wollen wirklich diesen flachen Ball rausspielen, die flache Variante raus, dann muss das sozusagen aus der ersten Reihe, muss der Ball schon im Prinzip kommen, also aus unserer Abwehrreihe muss der Ball kommen, in die zentralen Räume für Filip Kalouc. Und da hat es meiner Meinung nach schon ganz häufig angefangen, dass das sozusagen nie ein Element war, weil unsere zentralen Innenverteidiger auf links fehlt uns ein Linksfuß. Das ist wichtig auf dieser Position. Ja, also als linker Innenverteidiger, gerade wenn du den wenn du den diagonalen Ball spielen möchtest, das ist was ganz anderes. Jeder, der mal selbst Fußball gespielt hat, weiß das, was das bedeutet, wenn du die linke Platzseite bespielen musst mit dem rechten Fuß. Weil als Innenverteidiger kannst du nicht invertieren, das macht keinen Sinn. Du musst sozusagen links bespielen und du musst links eröffnen und das fehlt. Und darunter leidet auch ein Philipp Kalotsch, dass da sozusagen nichts kommt, dass der kein Futter kriegt für das, was er kann.
Ja, das hat Anfang ja zu Beginn der Saison versucht aufzufangen, indem er auf den Dreieraufbau gesetzt hat mit Erik Weckeser, der dann quasi von linken Verteidigerposition dann in die Mitte gezogen ist. Was viele Beobachter aus meiner Sicht nicht verstanden haben. Ich habe ganz oft gesehen, wo rennt denn der Weckeser rum? Das war natürlich genauso gewollt. Später hat das, als Weckeser dann einfach nicht geliefert hat, hat Chambra das dann das Gleiche versucht auf der rechten Seite. Und dann irgendwann haben wir das gar nicht mehr gesehen. Und dann hat Anfang ja auch auf die Fünferkette umgestellt, die dann auch aus meiner Sicht einfach auch besser zu der Mannschaft gepasst hat. Das, auch wenn wir diese Schienenspieler, wie du vorhin schon gesagt hast, Sebastian, in der Form, in der Qualität, wie wir sie vielleicht gebraucht hätten, um wirklich oben mitzuspielen, nicht im Kader hatten, war das dann doch schon so ein bisschen der Anker, würde ich sagen, für die Mannschaft.
Ja.
Oder würdet ihr mir da widersprechen?
Nee, gar nicht. War so. Also es ging ja dann nach dem Break, der war dann nach dem Elversberg-Spiel, da kam ja diese, da schlug ja auch die Stunde von Luka Sirsch, der wurde ja dann da eingebaut, als man dann bevorzugt, also man hat ja nicht auch durchgehend mit Dreierkette gespielt, man, auch da blieb Anfang ja immer schön variabel, aber man hatte da im zentralen Aufbau halt den Luka Sirsch, der dann durchgestartet ist. Und da lief es ja besser, die Ergebnisse wurden ja dann besser. Also es war diese Umstellung, die dann auch tatsächlich was gebracht hat.
Das Problem im fehlenden Linksfuß in der Abwehr hat Lieberknecht übrigens längst angesprochen. Im Podcast war das SWR oder Rheinpfalz?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war, es stand aber auch in der Rheinpfalz. Also er hat jetzt schon gesagt, dass er einen Linksfuß hinten haben will.
Ja, der Mann hat Ahnung.
Ja, der hat unseren Podcast gehört. Chamfi ist übrigens Rechtsfuß.
Ja.
Der Neuzugang. Ja. Also da wird wohl dann auch noch jemand kommen.
Hoffentlich, ja. Also ich glaube, es ist wirklich eine dieser Positionen, wo wir ein bisschen gucken müssen, dass wir das hinbekommen. Ich sag mal so, ein weiterer Punkt, den man vielleicht, also wir kritisieren ja jetzt sozusagen ein bisschen die Zusammenstellung des Kaders und was heißt kritisieren oder gucken, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial, ja, also wo sind so ein bisschen unsere Leerstellen in der Kaderzusammensetzung. Und ich sag mal so, wenn du es aus der Innenverteidigung nicht schaffst, progressiv den Ball nach vorne zu spielen, mit dem Spieler, mit den Spielern, die wir haben, dann wird zum Beispiel auch ein Torwart eine ganz entscheidende Figur. Ja? Also wenn ich dann sozusagen, Stichwort Magdeburg-Stil, ich habe zwei Innenverteidiger, die dann von der ersten Linie aus die Breite so ein bisschen aufbauen und dann hast du den Torwart, der mitspielt, dann brauchst du aber auch einen Torwart, der das mit einer geringen Fehlerquote kann und der sich das auch zutraut. Und das ist halt nicht das Spiel von Julian Kral. Also meiner Meinung nach brauchst du entweder einen Linksfuß auf der linken Innenverteidigerposition, der den progressiven Ball auch mal bringen kann, sodass wir andere Optionen haben als den langen Ball. Oder du musst überlegen, ob du vielleicht dann doch dir einen Torwart gönnst, der dann, ich sag mal, nicht ganz so eine große Streuung hat bei seinem sowohl flachen als auch hohen Bällen nach vorne. Das ist ein großes Problem. Julian Kral ist ein Top-Torhüter auf der Linie, ist wahrscheinlich einer der Besten im 1 gegen 1 der Liga, meiner Meinung nach. Aber ihm fehlt das Spiel mit dem Ball, ihm fehlt auch die Strafraumbeherrschung. Gerade bei Standards wurde das am Ende immer ein Stilmittel gegen uns. Also Ache verteidigt ja oft den ersten Pfosten, das haben dann schnell auch viele Mannschaften gemerkt. Also am ersten Pfosten wird bei uns ausnahmsweise mal kein Geld verdient, im Gegensatz zu allen anderen Mannschaften, weil da köpft Ache alles weg und dann spielt man ihn halt auf den zweiten. Ja, und wenn du dann einen unsicheren Torhüter hast, der bei jedem dritten Ball Probleme hat, sich nicht richtig durchsetzen kann gegen Stürmer, der dann auch nicht geschickt genug ist, dann da das Foul zu ziehen gegen sich, dann entstanden sehr, sehr, sehr viele sehr brenzliche Situationen und das sind Julian Krals Defizite. Neben all den tollen Momenten und all den fantastischen Fähigkeiten, die er hat, ist das tatsächlich etwas, wo noch viel Ausbaupotenzial ist.
Ich nehme es vorweg, was Erik sagen will. Es ist nicht schwarz und weiß, sondern dunkelgrau und hellgrau. Es ist natürlich nicht nur Julian Krahls Schuld, dass wir so schlecht aussahen nach Eckbällen und nach Halbfeldflanken.
Na ja, klar.
Und nach Freistößen von außen. Da spielen natürlich noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Aber ich gebe dir recht. Es gibt auch einen Grund, warum Lieberknecht ihn jetzt in den 4 Spielen unter ihm komplett rausgenommen hat aus dem Spielaufbau. Der hat ja praktisch keinen Ball mehr an den Fuß bekommen dann auch zum Schluss. Und steile These, ich bin nicht sicher, ob Julian Krahl nächste Saison noch unser erster Torhüter ist.
Okay.
Steile These, weil ich glaube, dass du, also gut, der Verein hat es insofern reagiert, als er jetzt ja den Torwarttrainer auch freigestellt hat. Womöglich als Reaktion darauf, dass sich da einfach nichts getan hat dann auch bei Julian Krahl im Laufe der Saison. Aber das muss sich verbessern. Ne? Und wenn Hängen dann jetzt halt dann auch so nach vorne geht, dass er schon kurz nach der Saison sagt, wir wollen nächste Saison besser sein als Platz 7, dann brauchst du da auch ein anderes Spiel von hinten raus, wie du es gerade gesagt hast. Und da muss ich entweder Julian Krahl bedeutend weiterentwickeln, was ich ihm zutraue. Ne? Ich möchte ihn ja gar nicht rausreden jetzt aus dem Tor. Oder du musst da reagieren. Das sind für mich so die einzigen logischen Schlussfolgerungen daraus.
Ja, also nach dem, was wir so gehört haben aus der Vereinsführung, also gehört Julian Krahl wohl zu den Spielern, die weniger umstritten sind. Also der, also ich sehe ihn auch so, mir war das auch too much, gerade in den letzten Spielen dann, was er sich so beim Spiel von hinten raus geleistet hat. Aber er ist wohl nicht umstritten. Also man will wohl an ihm festhalten, soweit ich das weiß. Genau weiß ich es halt auch nicht. Und ja, man wird halt sehen, also man kann aber auch immer hoffen, man weiß auch, dass Torhüter erst so, wenn sie auf die 30 zugehen, richtig gut werden und insofern ist er noch sehr jung und also ich kann mir schon noch vorstellen, dass sich da noch was entwickelt bei ihm.
Ich glaube auch, ich glaube, er hat noch Entwicklungspotenzial in vor allem in den Bereichen, wo man besser werden kann. Also ja. Ich glaube, er bringt ganz viel mit, was ein Torwart haben muss. Was du nicht unbedingt lernen kannst, mehr, wenn du jetzt, ich glaube, 25 ist er, ist. Das hat er. Die Grundlagen sind da für ein gutes Torwartspiel. Aber es ist schon, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber ich würde vielleicht gerne mal noch einen Schritt weiter und vielleicht auch an der Personalie noch mal das festmachen. Wir haben, ich weiß nicht, vor 10 Tagen oder so kam die Meldung rein, dass sowohl Olli Schäfer als auch Andreas Klaus nicht mehr ihre Positionen im Verein haben werden, die sie jetzt die letzten Jahre begleitet haben. Also Olli Schäfer war mal zwischen von der Saison 9-10, also 2009, 2010 bis 13-14. Dann war er mal Interimstrainer und hat so ein paar andere Ämter ausgeführt, war Trainer bei Lautern 2, also bei der zweiten Mannschaft. Und ist jetzt seit 21, 22 unser offizieller Fitnesscoach nochmal wieder bei der ersten Mannschaft. Und Andreas Klaus auch. 21, 22 bei uns Torwarttrainer geworden. Ich finde, das kann man schon als Zeichen auch interpretieren, dass man sich da schon auch noch verbessern möchte in diesen Bereichen, was Athletik und was auch Torwartspiel angeht. Denn ich glaube, lass mich das ganz kurz noch abbinden, Julian Krahl ist deswegen auch so ein beliebter Torwart, weil er doch schon arg so erinnert an die Gary Ehrmann-Schule. Wirklich so ein körperlich präsenter Torhüter, gut auf der Linie, stark im Rauskommen, gut im 1 gegen 1, ein Charaktertyp, der auch mal was sagt, der auch mal laut wird und so weiter. Also so wirkt er auf mich zumindest. Ich glaube aber, dass im modernen Torwartspiel mittlerweile, wenn du halt ganz oben mitspielen willst, wenn du in die erste Liga kommen willst, wenn du in der zweiten Liga aufsteigen willst, brauchst du andere Dinge, die heutzutage wichtiger sind als das. Und da vielleicht auch jetzt mal sichtbar was zu verändern, personell zu verändern, ist meiner Meinung nach auch ein Wink in die Richtung, da müssen wir auch in der Trainingssteuerung nochmal gucken, dass wir da wahrscheinlich ein paar andere Schwerpunkte setzen. Das Gleiche gilt für die Athletik, also auch für die Fitnesswerte. Da haben wir übrigens auch erschreckend teilweise performt. Also letztes Jahr haben wir ganz oft gesagt, wir laufen zu wenig. Wir hatten letzte Saison 23, 24 durchschnittlich 114 Kilometer gelaufen. Diese Saison waren es 113, damit sind wir auf Platz 17 der Liga. Also wir sind Vorletzter in der Laufstatistik. Das Gleiche gilt für die intensiven Läufe, da sind wir auf Platz 18. Da waren wir letztes Jahr Platz 12. Also da ist was. Natürlich kann man das auch auf das Spielsystem zurückführen. Wir haben weniger mannorientiert gespielt, wir haben mehr raumorientiert, da muss man vielleicht auch einen Ticken weniger laufen. Aber ich meine, und damit schließe ich ab, jetzt zum zweiten Mal angekündigt, dass ich gleich still bin, jetzt bin ich es dann auch, sieht man in Dortmund gerade ganz gut, Was hat Kovac gemacht? Der hat diese Mannschaft genommen, hat von der Viererkette auf ein 3-5-2 wie bei uns umgestellt und hat ist die Mannschaft dazu gebracht, dass die jedes Spiel mehr als 120 Kilometer laufen. Und seitdem die mehr als 120 Kilometer laufen, läuft's. Das ist auch auf Top-Niveau eine Binsenweisheit. Die Basics müssen schon stimmen. Du musst schon laufen. Du musst mehr laufen als der Gegner.
Ja, interessant ist halt auch, dass die Laufwerte, die waren auch schon unter Dirk Schuster schlecht. Und das ist eigentlich der Punkt. Also Laufwerte erklären nicht alles. Aber wenn ich sehe, dass Laufwerte unter Trainern, die also völlig verschiedene Ansätze verfolgen, wie zum Beispiel gerade Anfang und Schuster, und wenn die unter beiden Trainern schlecht sind, dann muss ich mir schon Gedanken machen. Das sehe ich genauso. Und deswegen, wenn diese Entscheidung, sich von Schäfer und Klaus zu trennen, wenn diese halt auf eben solchen Argumenten beruht, dass halt eben Leute, Fachleute hingegangen sind, haben sich das angeguckt und haben gesagt, so geht es nicht weiter, dann muss man sie akzeptieren. Auf dem Betze weiß du halt nie genau, ob da nicht vielleicht doch irgendwie ein anderer Knatsch dahinter steckt. Aber gut, das wissen wir nicht.
Aber mit Olli Schäfer doch nicht, für den streitet sich auch niemand, oder?
Eigentlich nicht. Ist ein guter Typ, ja.
Ich will auch gar nicht sagen, dass er ein schlechter Typ ist, aber vielleicht
braucht man
auch andere Impulse, ne?
Okay, gut. Nee, das sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, was die beiden Personalien angeht. Wir haben ja inzwischen auch Hiller ist safe, oder? Der ist jetzt schon fest, schon offiziell.
Safe nicht, soweit ich weiß. Also ich habe nicht gelesen, dass er safe ist. Also man ist wohl dran.
Okay.
Ja. Man hat den 17-Jährigen, den Kamga, hat man jetzt zum Profi gemacht.
Mhm. Genau. Ja. Und ein Torhüter von 1860 München soll zu uns
wechseln. Ja, Hiller.
Und dann haben wir noch Simoni, haben wir ja auch noch, noch mindestens ein Jahr ausgeliehen, mit Kaufoption, glaube ich sogar. Muss ja auch einen Grund gehabt haben, warum man den 2 Jahre sich schon mal holt.
Ich glaube also, einfach auch ein bisschen Konkurrenz auf der Torhüterposition. Ja, ja. Auch da den Leistungsgedanken einfach nochmal wieder in den Vordergrund zu stellen. Also ich glaube, Aftos Bajic ist ein toller Typ, aber er hat es jetzt, glaube ich, unter gefühlt 10 Trainern nicht geschafft, den Stammplatz im Tor zu erarbeiten. Vielleicht fehlt es da einfach an der Qualität. Ich kann es nicht einschätzen. Das, was ich von ihm gesehen habe in den Spielen, war jetzt nie wirklich wahnsinnig schlecht. Aber ich habe ihn auch nur in der dritten gesehen, meiner Erinnerung nach. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Gedanke dahinter. Also, dass man da wirklich auch Konkurrenz einziehen lässt, dass man da Druck macht, dass da keine Sattheit einsetzt, sondern der Leistungsgedanke auch hier wieder im Vordergrund steht.
Sehr schön.
Safe ist übrigens seit kurz vor unserer Aufnahme, dass Ragnar Ache zum 1. FC Köln wechselt.
Ja.
Lässt für mich so ein bisschen einen kleinen faden Beigeschmack leider nach seiner vergebenen Riesenchance gegen den 1. FC Köln. Aber gut, darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr reden. Ist natürlich ein riesiger Verlust für uns, den wir wahrscheinlich personell nicht nur mit einem Spieler werden auffangen können. Also da wird sich Lieberknecht was ausdenken müssen. Nächste Saison.
Ja, wir müssen personell nachlegen auch. Also wir brauchen da definitiv. Ja. Also ich glaube nicht, dass Yannick Mause jetzt zurückkommt aus der Tribünenzeit in Fürth und plötzlich einschlägt wie eine Rakete. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Daniel Hanslick hat eine tolle Saison gespielt, ist aber jetzt, glaube ich, auch nicht der Spieler, den Lieberknecht in seinem System favorisieren würde als Spitze. Vielleicht, ich glaube sowieso, dass Lieberknecht eher in Doppelsturm denkt. Das ist aber nur Presumption, das weiß ich nicht, das ist mal einfach eine Annahme meinerseits. Da kann Hanslick schon eine Rolle spielen, der ja eine Wahnsinnssaison gespielt hat, aber du brauchst halt schon noch dann diesen formatigen Stürmer, der vorne auch einfach Abschlussqualitäten mitbringt, einen Ball halten kann, auch mal einen hohen Ball runternimmt. Das war auch diese Saison eigentlich derjenige, der bei uns den Unterschied gemacht hat, Ragnar Ache. Ich glaube, die Leistung darf man nicht schmälern mit seinen 18 Toren. Insgesamt 19 Torbeteiligungen, ja.
Das tut mir im Herzen weh, wie du über Daniel Hanslick sprichst.
Warum?
Der arme Kerl, der ist so, weiß ich nicht, das ist einer unserer besten Spieler seit Jahren. Ja. Und er ist einfach, er spielt immer die zweite oder dritte Geige.
Daniel Hanslick ist halt einfach jetzt vielleicht nicht so der shiny Stürmertyp, aber Daniel Hanslick macht ganz viel ganz richtig. Also es ist der definitiv unser Offensivspieler, der die beste Defensivqualität mitbringt. Der läuft vorne an im Pressing wie kein anderer in unserem Kader das tut. Der stellt, also der läuft diagonal an, stellt die Wege zu, der hat ein unfassbar gutes Raumverständnis defensiv und hat sich seine Torbeteiligung und Tore diese Saison verdient und erarbeitet. Und ich glaube, der wird auch seinen Platz finden in einem Kader, aber er braucht jemanden an seiner Seite.
Der läuft alleine 120 Kilometer an guten Tagen. Dann wäre die Statistik auch safe.
Ja.
So, haben wir noch irgendwas zu sagen zur letzten Saison? Oder wollen wir jetzt, ich habe schon versucht, so ein bisschen reinzuleiten, auf einen kleinen Vorblick, was wir uns kommende Runde erhoffen. Oder wollt ihr noch was zur abgelaufenen Saison sagen?
Ich lasse dem Gast den Vortritt.
Ja, über was wollen wir noch reden? Sie ist jetzt abgehakt und wir müssen jetzt, und es gibt so viele Fragezeichen. Jetzt mal ein Blick nach vorne. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt da anfangen wollen in den paar Minuten, die wir noch haben. Es ist ja nicht nur, dass Arre weg ist. Man wird wahrscheinlich auch Lukas Sisch verlieren und Jokuda ist auch nicht mehr da. Also es ist, ja.
Ja, also, ich glaube, das ist das Los, das gilt ja für alle Vereine außer den FC Bayern, dass man wahrscheinlich immer die zwei, drei besten Spieler ersetzen muss. Bei uns kommen noch ein paar Leinen dazu.
Ja.
Das ist natürlich blöd, aber auf der anderen Seite, finde ich, bietet es jetzt auch eine Chance. Und ich glaube, wenn man das verbindet mit dem, was wir vorher gesagt haben, wenn man es jetzt schafft, eine Idee zu entwickeln davon, wie man spielen will und Lieberknecht mit dieser Idee vordringt, auch in die sportliche Führung rein und man diesen Kader so zusammenstellt, dass sie mit der Spielidee einhergeht und übereinstimmt, dann kann das schon was werden. Aber ich finde, man muss sich schon mal überlegen, was will man? Was will man mit Ball? Wie will man gegen den Ball spielen? Ich fand, diese Saison war eine Saison der Kompromisse. Wir waren eine der ganz wenigen Mannschaften, die so ein Mittelfeldpressing gespielt haben. So nicht richtig vorne drauf, aber auch nicht richtig 5-4-1 hinten drin. Das ist so ein bisschen ein Auslaufmodell, zumindest von dem, was ich beobachtet und habe und höre aus der ersten Liga. Ich gucke jetzt nicht jedes Spiel, aber ich höre viele Podcasts. Mhm. Und da muss man, glaube ich, schon mal überlegen, wie arbeiten wir gegen den Ball? Was wollen wir mit dem Ball? Was stellen wir uns davor? Und dementsprechend den Kader zusammenstellen. Da birgt so ein Umbruch auch Chancen, wenn die Verantwortlichen das gemeinsam erkennen.
Ja, und um was Optimistisches da noch zu ergänzen, da ist es halt auch ein immenser Vorteil, dass halt ein Thorsten Lieberknecht also auch schon im April gekommen ist. Der kann sich jetzt auch noch mehr in die Personalplanungen einbringen als ein Trainer, der erst zum 1.7. verpflichtet wird und auch erst kurz vorher dann feststeht und so. Also dadurch ist diese paar Wochen, die er jetzt noch hat, da praktisch mitzumischen bei den Spielern, die man anspricht, bei den Vertragsgestalten, das ist tatsächlich schon in der Tat ein großer Vorteil jetzt für die kommende Saison.
Genau, und ich glaube auch, dass wir kommende Saison auch unter Lieberknecht einen anderen Fußball sehen werden, als den, den wir jetzt in den letzten vier Spielen unter Lieberknecht gesehen haben. Weil das habe ich auch oft gelesen in den Foren auf Social Media, was für einen hässlichen Fußballer wir jetzt ja plötzlich spielen würden. Das war natürlich den Umständen geschuldet. Mhm. Irgendwie, wir gucken mal, dass wir das Ding irgendwie vorne auf Ragnars Kopf hauen und der wird sich schon irgendwie zum Sieg verhelfen. Das wird hoffentlich kommende Saison oder sehr sicher kommende Saison dann auch wieder anders aussehen. Und wenn ich sage anders, dann kann es in dem Fall auch nur heißen, schöner als zuletzt.
Ja. Bin ich auch sehr zuversichtlich. Das hast du schon gesagt. Das war kein sogenannter Lieberknecht-Fußball, was wir die letzten vier Wochen gesehen haben, sondern es war halt wirklich der Situation geschuldet. Und es werden sich schon ein paar Sachen ändern. Also so Kniffe wie jetzt zum Beispiel gegen Karlsruhe, dass eine Halbzeit lang Redondo dann rechts spielt und Ronstadt links spielt, also das praktisch mit den seitenverkehrten Schienenspielern und so. Das sind so klassische Lieberknecht-Nummern. Und das wäre sowas, das wäre Anfang nicht eingefallen. Und solche Sachen werden wir dann in Zukunft öfter sehen. Und also ich freue mich drauf. Also es wird, also das so Knoddelgraben, das ist so typisch Lieberknecht. Das wird lustig.
Wir werden es verfolgen, Sebastian. Wenn du guckst wieder in dein Büchlein. Wenn du noch was sagen willst, dann jetzt. Ansonsten leite ich jetzt zum Abspann über.
Alles gut. Ich glaube, wir sind jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe rein. Müssen wir auch nicht. Vielleicht kann man noch mal so ein bisschen so die zusammenfassen, was das für eine Saison war. Also ich würde aus meiner Sicht sagen, es ist keine verlorene Saison gewesen. Es war eine im Rückblick gute Saison. Ich glaube, sie wird auch als gute Saison in Erinnerung bleiben. Und ich finde, das, was wir jetzt gemeinsam jetzt rausgearbeitet haben im letzten Segment, dass wir jetzt sozusagen hingehen und sagen, aufgrund dieser Sicherheit aus der Liga, wir gehen jetzt ein bisschen hoch in den TV-Geldtabelle, wir haben ein paar mehr Möglichkeiten im Vergleich zur letzten Saison. Wir müssen aber auch Möglichkeiten schaffen. Und wenn jetzt alle an einem Strang ziehen und man sich wirklich darauf einlässt, ein Spielsystem sich vorher zu überlegen, mit dem man in die Saison gehen will und sich nicht bei der ersten Böe wieder zurück in die Fünferkette pressen lässt, um es jetzt mal plakativ auszudrücken, dann kann das schon was werden. Also es muss halt irgendwie, es müssen schon Rädchen ineinander greifen, aber ich glaube, es ist angerichtet. Der große Kader muss verkleinert werden. Wir müssen ein paar Spieler auch perspektivisch rausnehmen. Ich glaube, das ist zu viel. Und wir müssen schauen, dass wir die Spieler finden, die sich weiterentwickeln wollen. Ich finde es gut, dass wir diese Saison auch gesehen haben, dass Laien bei uns funktionieren können mit Jokota. Ich fand auch Breithaupt jetzt nicht so schlecht in den Auftritten, die ich gesehen hatte von ihm. Er war jetzt, glaube ich, dann so ein bisschen auch Bauernopfer. Maxi Bauer hat ja dann unter Lieberknecht gar keine Rolle mehr gespielt. Aber es ist trotzdem gut zu sehen, dass sich da Spieler entwickeln können. Wenn jetzt Lieberknecht auch mit seinem Händchen für junge Spieler noch, das er ja in der Vergangenheit gezeigt hat, es vielleicht auch schafft, so ein bisschen die Verzahnung wieder zwischen zweiter Mannschaft, erster Mannschaft, NLZ hinzubekommen, dann ist das ein gutes Zeichen nach außen, finde ich.
David, bist du noch da? Ich sehe ihn nicht mehr hier.
Ich sehe ihn auch nicht mehr. Ich glaube, der ist okay. Jetzt raus. Wir warten mal kurz. Ja, ja. Weil er ist der Gastgeber.
Wir haben ihn in den Schlaf gelabert oder so. Irgendwas.
Ich glaube, ja. Ich glaube es auch.
Ja, es ist auch 9 Uhr durch. Ich weiß. Ah, da ist er wieder. Oh, er pennt tatsächlich. Ah, nee, doch. Nee, er ist noch da. Ja.
Ich bin rausgeflogen. Heute kommt es aber auch dick hier. Ja.
Alles gut, alles gut.
Hört und seht ihr mich jetzt wieder.
Ja, im Moment, aber jetzt. Schlecht. Jetzt bist du wieder, oh, und da war er wieder weg, ja.
Ah, jetzt ist er wieder da.
Er ist wieder da, aber unscharf.
Ja, aber das müssen wir jetzt aber echt schneiden.
Ja, ja, das, ich muss eben ein bisschen rumschnippeln, das ist alles gut. Ich nehme auch die Hundeszene wahrscheinlich raus. Ja, das wäre so ein bisschen, das wäre so ein bisschen mein Saisonfazit gewesen. Also, es gibt Chancen, es gibt Möglichkeiten. Jetzt sollten wir gucken, dass wir das alles bündeln und schauen, dass wir das hinbekommen, einen Kader aufzustellen, der trägt, der vielleicht auch mal mit dem Trainer länger funktioniert als eine Saison. Und dann sehe ich da extrem Potenzial.
Ich würde sagen, wir beobachten es. Wir hier bei Teufel im Detail, du, Erik, bei der Betze brennt. Und ich würde vorschlagen, wenn dein Bleistift irgendwann mal leer ist und alle Blätter vollgeschrieben sind, dann kommst du einfach nochmal bei uns vorbei. Und dann reden wir nochmal über den FCK.
Ja, Bleistift arbeite ich schon lange nicht mehr, aber ist in Ordnung. Und wie gesagt, ihr könnt jederzeit wieder euch melden. Ich bin immer dabei. Also hat mir tierisch Spaß gemacht, diese eine Stunde. Ging vor allem auch so schnell rum und mir wäre noch so viel eingefallen. Und also, aber gut, ich hoffe, die Hörer sind zufrieden.
Dann machen wir einfach Teil 2.
Ja, gerne.
Irgendwann mal in naher Zukunft. Und wir machen jetzt hier den Deckel drauf. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in eine kleine Sommerpause, oder, Sebi?
Ja, oder wir machen Teil 2 mit Erik Scherer. Da hätte ich schon Bock drauf.
Ja, können wir auch machen.
Erik Scherer hat auch Bock. Gerne.
Also, wunderbar. Ja.
Dann besprechen wir das jetzt gleich nach Beendigung dieser Aufnahme. Und dann abonniert uns doch einfach. Abonniert uns doch einfach, dann kriegt ihr eine Meldung aufs Handy, wann wir wieder auf Sendung sind. Und wenn alles gut läuft, ist Erik dann ja auch dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.